Was macht eine Mediatorin und warum will eine Mediatorin, die eigentlich einen schönen Job hat, in die Politik gehen und das auch noch freiwillig? Und braucht man vielleicht in der Politik mediatorische Fähigkeiten, vielleicht auch bei der FDP oder vielleicht auch im Erfurter Stadtrat? Ich weiß es nicht, ich werde eine Frau fragen, die von Berufswegen Mediatorin ist. Die Rede ist von Gisela Spamberg, die für die FDP kandidiert für den Erfurter Stadtrat. Und zwar am 25. Mai ist ja die Wahl und dann könnte man sie wählen. Warum man das tun könnte, das werde ich Sie selbst fragen. Schönen guten Tag, Frau Spamberg. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Roth.
Sie machen so einen Kurzausflug in den Landtag. Sie haben eine Nachfolge angetreten für Lutz Recknagel. Da sind Sie Nachfolgerin geworden von Februar bis September in der FDP-Fraktion. Danach sagen Sie, das reicht, das will ich nicht mehr. Wieso tun Sie sich das an, so einen Kurzausflug in den Landtag als Abgeordnete? Wollen Sie mal reinschnuppern?
Direkt antun kann man auch nicht sagen. Ich habe ja 2009 kandidiert für den Landtag. Und 2009 war ich auf Platz 8. Das hätte knapp klappen können, dass ich bereits da schon in den Landtag gewesen wäre. Also hatte ich eigentlich geplant, 4 Jahre oder 5 Jahre Landtagserfahrung zu haben, was mir nicht vergönnt war, weil nur 7% FDP gewählt wurden und deshalb auch nur 7 reinkamen in den Landtag. Und sozusagen war ich Platzhalter für Platz 8. Und Lutz Recknagel ist aus persönlichen Gründen ausgeschieden zum Jahresende vergangenen Jahres, sodass ich im Februar das Mandat übernommen habe und leider jetzt nur noch ein paar Monate habe. Aber da ich ja in der Politik schon über viele Jahre bin, kann ich diese paar Monate, glaube ich, noch relativ gut ausfüllen. Ich bin dort im Petitionsausschuss und kann da auch meine mediativen Fähigkeiten, wie Sie es bereits erwähnten, einsetzen.
Das braucht man in der Politik. Da sind ja immer Streithähne, meistens männliche Streithähne, die dann in jeder Partei hat man die ja, die sich dann angehen und profilieren wollen. Machen Frauen anders Politik? Haben die einen anderen Stil? Wie ist da Ihre Beobachtung seit Februar im Landtag? Gehen Frauen anders miteinander um? Haben die eine andere Art, sich zu äußern oder hat das nichts mit Frau und Mann zu tun?
Unterschiedlich. Ich glaube, je höher in der Hierarchie, desto ähnlicher werden sich die Geschlechter. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede mehr. Wenn Sie die Frau Ministerpräsidentin nehmen, ich glaube nicht, dass es da Unterschiede gibt zu allen Ministerpräsidenten, die wir so kennen. In den Ebenen darunter ist es ein bisschen anders. Da sind Frauen doch etwas zaghafter. Die hinterfragen sich mehr und sagen, kann ich das wirklich, kann ich da reingehen, kann ich da offensiv auftreten, kann ich aggressiv auftreten? Das scheuen Frauen eher, das habe ich gemerkt.
Ist das zaghaft jetzt nun, ist das nun was Positives? Wie würden Sie das werten?
Unterschiedlich. Also da, wo ich mich durchsetzen muss, ist es was Negatives. Und da, wo ich sage, jetzt ist hier erstmal etwas mehr vermittelnde, ausgleichende Funktion nötig, da ist es natürlich positiv. Aber das ist wieder von Fall zu Fall sehr unterschiedlich.
Weil grundsätzlich ist es ja gut, wenn man erstmal überlegt, bevor man was sagt oder sich streitet, oder?
Richtig, in den Ausschüssen ist es sicher recht gut, dass man miteinander erstmal auf ganz normaler sachlicher Ebene umgehen kann. Aber im Endeffekt, wenn man sich durchsetzen muss, muss man knallhart sein, auch als Frau. Das habe ich inzwischen schon gemerkt.
Mussten Sie das schon sein? Können Sie das sein? Sind Sie das im Thüringer Landtag?
Ich muss es noch nicht sein, aber ich könnte es sein, sage ich mal so. Als Mediatorin sollte man beides sein. Man sollte ausgleichend sein, aber als Mediatorin haben Sie zum Beispiel, auch wenn Sie einen Mediationsprozess leiten, genau auf die Struktur zu achten. Und da müssen Sie gar wohl ab und an sehr bestimmend sein. Nicht immer nur ausgleichen.
Bevor wir dazu kommen, was eigentlich eine Mediatorin macht, und das machen Sie ja immer noch, haben Sie, während Sie das Politikgeschäft gemacht haben und machen, immer noch sich gegönnt und immer noch als Mediatorin gearbeitet. Wie ist denn die Struktur im Thüringer Landtag? Ist denn diese Form dieser Landtagsdebatten, der Ausschussarbeit tatsächlich für eine konstruktive politische Arbeit gut? Wie würden Sie das also als Profifrau einschätzen? Sind die Strukturen so, auch räumlich, atmosphärisch, dass man sagen kann, da ist eine politische Auseinandersetzung, ein positiver Streit möglich?
Die Strukturen, würde ich sagen, sind in Ordnung, absolut in Ordnung. Strukturen werden ausgefüllt von Menschen. Und da kommt es drauf an, wie man da miteinander umgeht. Und da habe ich allerdings erlebt, dass 5 Jahre sehr lang sein können. Ich merke es jetzt, weil ich neu dazugekommen bin und sozusagen die letzten Monate nur miterlebe, wo jeder ja weiß, das sind die letzten Monate. Man kennt sich inzwischen sehr gut. Jeder geht auf die Befindlichkeiten des anderen auch relativ persönlich schon ein und wirft immer wieder vor, was schon über die ganzen Jahre sich angesammelt hat, wie eine Ehe.
Also ritualisiert
Vorwürfe gemacht. Inzwischen ja. Vielleicht sind kürzere Legislaturen günstiger, andererseits sind kürzere Legislaturen wieder schwieriger, wenn ich etwas Bestimmtes umsetzen will, was langfristiger ist.
Wie ist es im Stadtrat? Da sagen ja manche, oh, das ist ja Kindergarten, wie die sich manchmal angehen und was da los ist, das ist ja noch schlimmer als im Landtag. Wie ist die politische Atmosphäre im Erfurter Stadtrat? Sie konnten das ja beobachten, weil Sie Geschäftsführerin der FDP-Fraktion im Erfurter Stadtrat waren, also zugearbeitet haben, natürlich auch die Stadtratssitzung verfolgt haben. Wie ist da die politische Kultur in Erfurt im Ratssitzungssaal?
Differenziert zu beschreiben. Ich würde eher sagen, nicht ganz so professionell Was auch ganz logisch ist, denn Sie haben ja im Landtag die Professionellen sitzen, die das im Prinzip von früh bis abends machen und das 60 Stunden die Woche. Im Stadtrat haben Sie Menschen sitzen, die 8 Stunden jeden Tag ihren Job machen und länger und danach sich mit diesen endlosen Bergen des Stadtrates beschäftigen, die da an Papier verteilt werden und was in letzter Zeit auch immer mehr wird, dass es völlig unübersichtlich ist. Und Sie müssen also jetzt sich vorstellen, Sie arbeiten 8 Stunden, Sie haben einen Job, Sie machen eine Karriere, Sie sind ausgelastet, Sie haben eine Familie und nebenbei haben Sie die ganzen Unterlagen des Stadtrates und sollen befinden über die Geschicke der Stadt. Das ist natürlich viel schwieriger.
Das ist eine hohe Verantwortung. Da muss ja eigentlich Verwaltung, natürlich auch Fraktionsgeschäftsführerin, wie Sie es waren, die müssen natürlich zuarbeiten, aber Verwaltung muss es ja auch den Stadträten leicht machen oder möglich machen, dass sie auch kompetent entscheiden können. Wie ist da das Zusammenspiel zwischen Verwaltung und ehrenamtlichen Stadträten? Funktioniert das?
Jein, könnte ich das sagen. Also es funktioniert sehr gut, wenn die Verwaltung vorbereitet. Ich habe erlebt, der Sitzungsdienst, der für die Geschäftsführer zuarbeitet, funktioniert fantastisch. Auch die Zusammenarbeit funktioniert fantastisch. Problematisch ist es immer mit den Inhalten. Also wir haben oft das Gefühl gehabt, auch die Stadträte haben oft das Gefühl gehabt, dass Verwaltung nur die halbe Wahrheit sagt. Dass zugearbeitet wird in Richtung einer Entscheidung, die zu treffen ist und die die Verwaltung schon vorgetroffen hat. Und dass die Stadträte, ich nenne es jetzt mal ganz boshaft, ein bisschen vorgeführt werden mitunter. Mhm. Sie haben viel zu wenig Zeit, um da zu tief einzusteigen und das mitunter auszuhebeln. Und wenn sie es dann mitbekommen haben, ist es meistens schon zu spät.
Mhm. Das heißt, übersetzt würde das heißen, Verwaltung in den unteren Ebenen, auch in den oberen Ebenen, macht eigentlich Politik, obwohl sie nicht dafür gewählt ist. Es ist auch nicht transparent, aber sie versucht mit Vorlagen und indem sie auch Stadträte ein bisschen dumm hält oder vorführt, ist mal böse gesagt, beeinflusst sie auch Entscheidungen? Könnte man das so hart sagen?
Das könnte man so hart sagen. So habe ich das empfunden, die Jahre über, die ich dort gearbeitet habe. Mhm. Genau so.
Das heißt, es ist ja eigentlich schwierig, weil ja Verwaltung nicht gewählt ist und eigentlich auch nicht legitimiert ist, politische Entscheidungen zu treffen. Eigentlich müssen das die Stadträte ja machen.
Richtig, genau so ist es. Mhm. Und da brauchen Sie natürlich, gerade weil Sie ja nicht das Ganze ehrenamtlich machen und nicht professionell machen, brauchen Sie entsprechende Vorlagen. Mhm. Sie können ja nur entscheiden, wenn Sie alle Informationen haben. Und das ist so das Hauptproblem. Zu wissen, ob Sie wirklich alle Informationen haben, das können Sie ganz schlecht, also da müssen Sie einfach der Stadtverwaltung vertrauen. Und dieses Vertrauen, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, ist oft missbraucht worden.
Was sind da die Beweggründe? Sind das vorgefertigte Meinungen oder wo liegen da die Beweggründe, dass Verwaltung, wie Sie sagen, aus Ihrer Sicht nicht transparent genug arbeitet oder auch die Stadträte vorführt? Ist das für Sie nachvollziehbar, was da die Motivation ist? Ist es eine politische Motivation oder was ist das?
Auch unterschiedlich. Also man könnte sagen, mitunter profilieren sich einzelne Beigeordnete über diese Verwaltungsart. Man könnte aber auch sagen, die Verwaltung selber hat für sich entschieden, dies und jenes ist sinniger, angenehmer. Das haben wir schon immer so gemacht. Und aus dieser Richtung wird eben dann so etwas vorbereitet, dass es dann in diese Richtung geht.
Aha, das haben wir schon immer so gemacht und dann fehlt auch ein bisschen der Mut. Wir wollen auch wenig Veränderungen und wenn dann die Stadträte Flausen im Kopf haben, irgendwas entscheiden, müssen wir es auch noch umsetzen. Das wollen wir nicht unbedingt.
Also wir haben das jetzt gerade als FDP schon immer gemerkt, wir fordern Aufgabenkritik in der Verwaltung ein und sagen immer, wir müssen erstmal schauen, welche Pflichtaufgaben wir zu erledigen haben in einer Kommune, was dann freiwillige Aufgaben sind und wo die Prioritäten zu setzen sind. Weil Geld ist ja nur einmal da, das kann man nur einmal ausgeben und muss dann schauen, wohin. Und das haben wir bis heute, also ich habe das jetzt 3 Jahre begleitet, von denen, die vorher drin waren, wurde auch gesagt, sie haben das auch schon jahrelang angefordert. Wir haben bis heute keine exakte Aufgabenkritik, wo wird das Personal eingesetzt. Wir haben in Erfurt sehr viel Personal.
Das heißt, es geht um ein Personalentwicklungskonzept.
Genau.
Das hat ja Herr Banse auch im Gespräch mit der CDU angemahnt. Und Herr Banse meinte auch im Gespräch, dass Beigeordnete auch nicht zu ihren Positionen und ja auch zu ihren Zielen stehen, dass sie dann die untere Verwaltungsebene dann heranziehen und nicht selbst zu denen stehen, was sie auch voranbringen. Ist es eine ähnliche Beobachtung? Weil Sie sagten ja, dass
Kann
sich Beigeordnete profilieren wollen.
Ja, ja. Also ich merke das oder habe das besonders gemerkt am, ich nenne es jetzt einfach mal, an dem Beigeordneten Herrn Spangenberg, der sich in bestimmten Bausachen ganz eindeutig bekannt hat, der immer versucht hat, ein bisschen die LEG auch wegzunehmen aus
die
einzelnen Entwicklungsprojekten, genau, die kommunale Wohnungsgesellschaft einzubeziehen und dann aber festgestellt hat, das geht gar nicht, das sind Aufgaben, die sind jetzt einfach zu viel für die kommunale Wohnungsgesellschaft und dann macht es die Stadtverwaltung auch noch mit, wie zum Beispiel Entwicklung Bunter Mandel, dieses Wohngebiet. Mhm. Das sind Sachen, die überfordern eine Stadtverwaltung, dafür haben wir andere Organisationen, aber wenn von vornherein alles so vorbereitet wird, dass diese Organisationen außen vor sollen, was im Nachhinein dann erst gemerkt wird, läuft das irgendwie komisch. Mhm. Oder mit Stotternheim, dem Reiterhof Stotternheim, wo alle Abgeordneten, also die, ne, die Stadträte immer sagen, wir wollen, dass dieser Reiterhof erhalten bleibt. Und die Verwaltung von Anfang an sagt, nein, auf keinen Fall auf diesem Standort. Und wenn überhaupt, ne, also wir haben da jede Menge Gründe, warum das nicht geht. Und Gründe, wenn sie Gründe suchen, finden sie immer.
Mhm. Das heißt, die Intention der Beigeordneten ist okay, kann man sich darüber streiten, politisch, aber es muss transparent und offen sein.
Ja.
Und sie müssen da ihr Gesicht auch hinhalten. Das wäre Ihre Forderung, wenn ich das richtig verstehe?
Meine Forderung ist, dass der Stadtrat genau das Organ bleibt, dass er auch sein soll, nämlich das Entscheidungsorgan. Und dass er nicht so beeinflusst wird, dass er am Ende gar nicht anders entscheiden kann, als die Verwaltung das will.
Eigentlich müssen ja die Stadträte die Verwaltung kontrollieren.
Genau.
Und
so.
Die Bürgerinnen und Bürger kontrollieren die Stadträte, indem sie sie alle 5 Jahre wählen und ja, ihnen Zeit, Macht auf Zeit geben.
Genau so ist es. Denn die Verwaltung, das sind meistens Festangestellte, die sitzen. Und da ist keine Kontrolle in dem Sinne möglich. Aber bei Stadträten haben Sie schon recht, können alle 5 Jahre, kann gesagt werden, nein, die haben uns nicht vertreten, wir wählen die ab. Und deshalb sollen jetzt auch die sein, die entscheiden. Weil es geht um das Wohl der Bürger hier in Erfurt, ganz primär.
So weit zum Grundprinzip, wie ein Stadtrat, wie eine Stadt und eine Verwaltung im Zusammenspiel mit den Stadträten funktionieren soll. Zu den inhaltlichen Zielen und zu den Ausrichtungen, was eigentlich Gisela Spangenberg möchte, das werde ich Sie befragen nach einer Musik und die kommt von TuneYards. Am 25. Mai wird ein neuer Stadtrat gewählt und Gisela Spangenberg möchte für die FDP im Erfurter Stadtrat sitzen. Derzeit ist sie noch Landtagsabgeordnete, das noch bis September. Dann wird sie das nicht mehr machen. Sie ist hauptberuflich Mediatorin oder war es und hat es immer noch parallel gemacht. Wer ist Gisela Spangenberg? Sie ist 53 in Gräfenroda geboren, wohnt in Marbach. Und auf die Frage, warum sollten Erfurter mich wählen, sagt sie, ich setze mich dafür ein, dass Belastungen für die Erfurter verringert und ihre Mitbestimmung in kommunalen Belangen erhöht werden. So das Porträt in der Thüringer Allgemeine. Das ist die Kurzversion und wir wollen Sie jetzt ein bisschen intensiver und ausführlicher kennenlernen. Frau Spangenberg, was macht eine Mediatorin? Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, natürlich vermitteln, aber im professionellen Sinne für Firmen geht es da schon um was anderes. Was macht eine Mediatorin?
Sie sagten es schon, eine Mediatorin vermittelt zum einen, wenn zwischen einzelnen Parteien, also das können auch Ehepaare sein, Streitigkeiten sind, aber auch wenn zwischen Firmen Streitigkeiten sind. Also wenn sich Firmen
in der Firma oder zwischen
Firmen? Zwischen Firmen oder in der Firma, geht beides. Ja. Also Streitigkeiten jeglicher Art in der Firma, Mitarbeiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Mitarbeiter oder zwischen Firmen, wenn Firmen miteinander Probleme haben wegen Lieferengpässen und sowas. Eine Mediatorin setzt sich dann hin, ist sozusagen die Alternative für den Rechtsanwalt und versucht zwischen beiden Parteien so weit zu vermitteln, dass beide Parteien in diesem einen Fall für sich eine einvernehmliche Lösung finden. Das sind immer individuelle Lösungen. Und eine Mediatorin macht überhaupt nichts, sage ich immer so schön, außer den Prozess laufen zu lassen, in dem Prozess miteinander die Menschen wieder so zu führen, dass sie miteinander reden, nicht übereinander, sondern miteinander und gemeinsam sich hinsetzen und sagen, so für diese Sache suchen wir jetzt zusammen unsere individuelle Lösung, die uns beiden hilft.
Müssen aber grundsätzlich beide Seiten bereit dazu sein.
Ja. Und das ist das Problem in Deutschland. In Deutschland mag man lieber einen Rechtsanwalt, der für einen kämpft. Man stellt sich selber nach hinten, als dass die einzelnen Streitparteien sich in diesen Konflikt, den sie ja haben, selbst einlassen.
Ist das ist schwierig. Das ist ein deutsches ein Mentalitätsproblem,
zu sagen,
nicht offen zu seiner Meinung zu stehen, oder?
Nein, nicht mit der Meinung stehen, würde ich nicht sagen, sondern andere für sich kämpfen zu lassen. Sich einfach nicht zu sehr in den Konflikt hinein zu begeben, sondern zu sagen, hier, ich habe jemanden, der macht das für mich. Ich nehme mich da raus, sonst könnte ich ja zu viel von mir preisgeben. Und das ist es natürlich auch in einem Konflikt. Wenn Sie miteinander ins Gespräch kommen, geben Sie immer etwas von sich preis. Und wenn Sie miteinander gemeinsam eine Lösung suchen, kennen Sie sich dann sehr gut. Aber Sie haben natürlich auch den Vorteil, wenn Sie einmal eine Mediation durchlaufen haben, dass Sie Ihre Konflikte in Zukunft ganz anders regeln können, nämlich ohne eine Mediatorin völlig selbstständig, durch eine andere Herangehensweise.
In der klassischen Streitkultur und Offenheit
und
dann, dass die Konflikte sich gar nicht erst verhärten. Das haben Sie sich immer noch gegönnt oder nebenbei gemacht, auch als Fraktionsgeschäftsführerin der FDP im Stadtrat, haben gesagt, ich will das, dann nehme ich mir frei und mache das noch, weil Ihnen das am Herzen liegt oder warum haben Sie das immer noch weiter betrieben, Ihr Mediationscenter Erfurt.
Sie sagten es ja, ich habe es mir wirklich gegönnt. Es liegt mir am Herzen, ich könnte gar nicht ohne das. In letzter Zeit habe ich allerdings weniger Mediationen gemacht, als vielmehr Seminare. Seminare für Führungskräfte im Bereich der Alten- und Pflegeeinrichtungen. Weil ich dort gemerkt habe, dass Führungskräfte in diesem boomenden Bereich von unten nach oben aufsteigen sehr schnell. Und dass sie dann zwar immer professionell ausgebildet sind, ihre professionelle Arbeit wirklich super gut beherrschen, aber alles das, was Führungs-Know-how ist, was Selbstschutz ist, wenn ich Führungskraft bin, wie achte ich auf mich, wie achte ich darauf, dass ich mit meinen Mitarbeitern so gut umgehe, dass ich keinen verschleiße, dass diese harte Arbeit, ich sage mal an dieser Gesundheitsfront, für alle wirklich befriedigend erledigt werden kann, das wird oft vergessen. Und diese Seminare, die liegen mir noch mehr am Herzen fast als Mediation an sich, die begleite ich in den Firmen, da gehe ich direkt in die Firmen, mache immer individuelle Seminare für die jeweilige Zielgruppe, wenn ich weiß, wo die Probleme in der Firma sind und berate auch dort. Und das gönne ich mir wirklich. Ohne das könnte ich gar nicht leben.
Das wäre nochmal ein Thema für sich, aber wir sind ja heute hier, um über die Kommunalwahl zu sprechen. Und da muss ich Sie natürlich fragen, warum sind Sie in der FDP? Das ist doch die Verliererpartei schlechthin. Die Medien hauen drauf auf die FDP. Die Menschen wählen sie nicht mehr, sind aus dem Bundestag geflogen, aus vielen Landtagen. Die Frage ist, ob das jetzt am 14. September wieder klappt. Also die FDP ist doch eigentlich abgemeldet. Warum sind Sie trotzdem noch dabei?
Ich bin gerade deshalb dabei, könnte man sagen, aber auch nicht wirklich. Ich bin bei der FDP, weil es für mich gar keine andere Partei gibt. Das ist die einzige Partei, die wirklich auf Freiheitsrechte, auf Selbstbestimmung achtet. Und mir ist ganz wichtig, dass Menschen selbstbestimmt durchs Leben gehen, dass sie nicht von Politikern bevormundet werden, wie das die EU gerne macht, oder von Gutmenschen betreut werden, wie das manche Stadträte glauben zu machen.
Was sind denn Gutmenschen?
Gutmenschen sind die, die ihnen sagen, dass sie jetzt eine besondere Glühbirne nehmen müssen und keine andere. Das sind Menschen, die sagen, sie müssen die Kaffeemaschine ausstellen nach 5 Minuten, weil sie sonst so viel Energie verschwenden. Die ihnen sagen, dass sie nur Gurken essen dürfen, die ganz gerade sind und nicht rund sind, oder Bananen, die nur halb gebogen sind. Das sind Gutmenschen.
Aber die Guten sind doch in dem Falle, also bei wenn man bei den Gurken anfängt, da sind ja die Firmen, die das, also Aldi und Lidl, wie wir letzten Freitag gelernt haben, die haben das durchgesetzt, dass es nur noch gerade Gurken gibt. Also das sind doch dann eher Firmen oder Lobbyverbände, die sowas machen.
Lobbyverbände ist das eine.
Gutmenschen, da denke ich immer so, das diskreditiert doch Menschen, die gut sind.
Gutmenschen in Anführungsstriche sind Menschen, die denken, sie müssten für andere mitdenken, weil andere nicht in der Lage sind oder gerade keine Zeit haben oder nicht fähig sind, an sich selbst zu denken. Und Gutmenschen richten also für die anderen Menschen das Leben so, dass sie glauben, jetzt ist es für sie besonders schön.
Aha, okay, dann ist das Ihre Definition von guten Menschen. Bleiben wir bei der FDP, die freiheitlichen liberalen Werte, von denen Sie gesprochen haben, das sind ja so die alten Werte von den Altliberalen. Die neuen, die jungen, das sind ja eher die Marktliberalen, die Neoliberalen, die eben für Hoteliers und für Lobbyverbände kämpfen. Da hat sich doch die FDP ganz schön gewandelt. Ist es dann noch Ihre FDP?
Das ist meine FDP, und zwar deshalb, weil das, was Sie gerade sagten, nur der Schein ist. Wir kämpfen nicht für Lobbyverbände, wir kämpfen für Unternehmer. Wir kämpfen dafür, dass zum Beispiel das Bild des Unternehmertums in Deutschland wieder ein anderes wird. Ein Unternehmer ist bei uns ein ganz böser Mensch, der ausbeutet. Und ein Unternehmer ist eigentlich ein Mensch, der Arbeitsplätze schafft, ein Mensch, der von früh bis abends sich überlegt, was er denn alles noch machen kann, der nächtelang nicht durchschläft, weil er nicht weiß, wie er seine eigenen Angestellten vielleicht bezahlt, habe ich selber auch erlebt bei
jetzt
meinem Mann.
Jetzt kommen aber die Tränen. Das ist ja das Bild des armen Unternehmers.
Nein, das ist das realistische Bild des Unternehmers. Wir haben in Thüringen vorwiegend kleine Unternehmer. Und kleine Unternehmer haben 2, 3 Leute und müssen sehen, wo sie ihre Aufträge herkriegen. Und ich kenne ganz viele kleine Unternehmer, die eben nicht in Urlaub fahren, aber ihre Angestellten können Urlaub fahren, weil sie einen Anspruch drauf haben. Die eben nicht wissen, wie sie am Monatsende, weil sie keine Aufträge haben, jetzt wirklich die Löhne bezahlen. Aber sie müssen sie bezahlen.
Also Sie reden jetzt vom klassischen Mittelstand, die ja wirklich nicht so die Lobby haben, die großen
Unternehmen,
die großen Konzerne bezahlen zum Teil keine Steuern in Deutschland und können natürlich viele Steuersachen umgehen und haben immer die Drohung, wir gehen weg aus Deutschland und so weiter. Das
Richtig.
Können die Mittelständler nicht.
Richtig, das ist Gestaltungsspielraum. Aber wir leben ja in Thüringen und wir leben in Erfurt. In Erfurt haben wir ganz, ganz viel, und das wird immer vergessen, wenn wir die paar Großen sehen, viele kleine Mittelunternehmen. Und auch in Thüringen haben wir ganz viele kleine Mittelunternehmen, und die sind zu fördern, nicht die Großen. Die Großen gehen im Zweifelsfalle weg, da haben Sie recht. Also die Großen, die Politik, die wir in der Kommune machen, müssen wir nicht unbedingt für Große machen. Klar, wenn Ansiedlungen sind wie Zalando und so weiter, das schafft Arbeitsplätze, müssen wir auch Politik für Große machen. Aber das meiste, was wir in Erfurt zu betreuen haben, sind kleine Mittelständler.
Dann haben wir über die Mediation gesprochen, über liberale Werte, wobei ich da noch 2 Sätze gern von Ihnen hören würde. Also also mal abgesehen von der Kaffeemaschine und den krummen Gurken, wäre es schon mal für mich interessant zu wissen, was sind für Sie freiheitliche Werte? Was ist sozusagen der Liberalismus für Sie? Was ist Freiheit im klassischen Sinne für Sie?
Freiheit im klassischen Sinne für mich ist, dass ich mein Leben selbst gestalten kann, dass ich also nicht abhängig bin von einer bestimmten Schulform, die ich besuchen muss, nicht abhängig bin von einer bestimmten Schulart, wo ich hingehen muss, nicht abhängig bin von einer bestimmten Ausbildung, die ich in einem bestimmten Land absolvieren muss, sondern alles das frei wählen kann. Dass ich frei wählen kann, in welcher Lebensform ich leben möchte, wo ich leben möchte und was ich tun möchte. Ohne, muss ich immer wieder sagen, Freiheit ist auch Verantwortung für andere, ohne andere damit zu belasten oder zu gefährden. Also, dass ich wirklich alle meine individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten ausleben kann, aber ohne auf zulasten anderer Menschen das zu tun.
Jetzt haben wir das auch noch geklärt und nach einer Musik von Mando Diao reden wir über Erfurter Themen, denn die FDP hat natürlich ein Wahlprogramm und natürlich hat Gisela Spanberg auch ganz konkrete Ziele und über die sprechen wir nach einer Musik von Mando Diao. Sie steht auf Listenplatz 4 für die FDP, für die Freien Demokraten und sie möchte in den Stadtrat. Im Stadtrat sitzen. Sie hat viele Jahre als Geschäftsführerin der FDP-Fraktion gearbeitet und möchte jetzt als Stadträtin, als ehrenamtliche Stadträtin arbeiten. Was will die FDP, was will Gisela Spangenberg für Erfurt? Frau Spangenberg, es gibt ja einen 10-Punkte-Plan, wenn ich mir das anschaue in Ihrem Wahlprogramm. Gibt es ja so ein Kurzprogramm und da sind 10 Punkte aufgeführt. Wir können die ja mal durchgehen und mal gucken, was Ihnen dazu einfällt und Ihnen vielleicht auch am Herzen liegt. Wir fangen mal mit dem 10. Punkt an, ganz den Schluss. Motiviert und bürgernah, so sieht Verwaltung aus. Wir haben es schon ein bisschen angekündigt. Also es klingt, ist ja erstmal eine Phrase, ne, und ja, eine Blase vielleicht auch. Motiviert und bürgernah, so sieht Verwaltung aus. Wie kann denn das gehen, dass eine Verwaltung motiviert und bürgernah ist? Ich gehe mal davon aus, dass sie das selbstverständlich sein müsste, oder?
Sie müsste es sein, das ist eigentlich auch nur die Überschrift, mehr eine Vision im Moment leider noch. Verwaltung soll für den Bürger da sein, nicht umgedreht. Denn Verwaltung wird ja auch vom Bürger bezahlt. Das heißt, Verwaltung muss es dem Bürger einfach machen, wenn er etwas benötigt. Wenn er eine Beurteilung benötigt oder eine Bescheinigung benötigt oder einen Befund benötigt, dann muss Verwaltung sofort überlegen, wie kann das der Bürger am schnellsten bekommen. Mhm. Und wir sind im Internetzeitalter und da ärgert es uns als FDP immer, dass so wenig noch in der Verwaltung mit Internet gearbeitet wird. Ein Bürger müsste sich nicht mehr in ein Bürgeramt begeben, so schön es auch immer ist. Das ist wunderschön geworden, auch gut erreichbar. Er könnte von zu Hause viele Sachen machen. Und das ist zum Beispiel bürgernahe Verwaltung. Und da bewegt sich aus unserer Sicht die Erfurter Verwaltung noch viel zu wenig.
Dann gehen wir mal weiter zum Punkt 1. Zukunft gestaltbar, jetzt eine Schuldenbremse für Erfurt. Was meint denn Schuldenbremse? Also Schulden kann die Stadt ja nur bedingt aufnehmen. Das ist ja schwierig, aber was meinen Sie mit Schuldenbremse?
Schuldenbremse heißt, wir nehmen überhaupt keine Schulden mehr auf. Natürlich können wir bedingt Schulden aufnehmen. Wenn man jedes Jahr bedingt Schulden aufnimmt, weiß man ja auch im Privaten, hat man irgendwann einen Schuldenberg, der nicht überschauen ist. Und das ist eigentlich immer so eine Investition, die wir zulasten der nächsten Generation machen. Und das darf nicht mehr sein.
Na, Schulden klingt immer so negativ. Man könnte auch sagen Kredit. Also unser Wirtschaftssystem basiert doch auf Kredit. Das müssten Sie ja auch wissen, wenn Sie sich für mittelständische Unternehmen einsetzen. Wenn die keine Kredite mehr von den Banken und Sparkassen bekommen, das sieht für die schlecht aus. Also ein Unternehmer kann da auch nur arbeiten, wenn er sich irgendwo Geld borgt, also Schulden macht. Völlig. Wieso kann denn eine Stadt sich keinen Kredit aufnehmen, gerade für Investitionen?
Sie haben recht, für Investitionen kann eine Stadt und sollte eine Stadt mitunter auch Kredite aufnehmen. Wenn ausgerechnet ist, wann die sich amortisieren, wird sie auch in jedem Fall Kredite bekommen. So machen es Unternehmer. Und dafür wird auch Kredit aufgenommen. Aber eine Stadt hat ja ganz andere Aufgaben auch noch zu erfüllen. Sie hat auch soziale Aspekte noch zu erfüllen und sie hat Aufgaben zu erfüllen, die sich nicht amortisieren werden. Wo wir eben sagen, okay, zum Beispiel in der Verwaltung, Personalausgaben, dafür kann ich auch Kredite aufnehmen, da bekomme ich aber nichts wieder. Da gebe ich immer nur aus über die Jahre und das ist hier gemeint. Kredite dann aufnehmen, wenn es um Investitionen geht, für alles andere keine, auf keinen Fall mehr. Und Schuldenbremse ist genau in diesem Sinne gemeint.
entspannt in der Stadt Begegnung und Parken ermöglichen. Also das kriege ich jetzt erstmal nicht zusammen. Also Begegnung, es geht ja um die Begegnungszone. Da sollen doch gerade eben keine Autos parken und Autos mich belästigen mit Lärm und Abgasen. Ist das nicht die Idee der Begegnungszone?
Die Idee der Begegnungszone steckt mit drin, aber die Idee der Begegnungszone als nur Begegnungszone ist zu wenig. Ich muss natürlich, wenn Menschen sich begegnen sollen, auch ermöglichen, dass Menschen in diese Begegnungszone kommen. Man kann mit öffentlichem Nahverkehr hinkommen, man kann mit Fahrrad hinkommen. Das ist in Erfurt zurzeit wahrscheinlich die beste Variante, überhaupt überall mit Fahrrad hinzufahren. Nicht alle Menschen können Fahrrad fahren, vom Alter her. Und nicht alle Menschen wollen Fahrrad fahren. Und mitunter haben sie auch Sachen zu tun und einzukaufen, wo sie kein Fahrrad benutzen können.
Das heißt, ist mit dem ÖPNV, also es gibt da einen, also hervorragend, genau. Wird ja auch von außerhalb gelobt, der öffentliche Personennahverkehr. Richtig. Der Erfurter Verkehrsbetriebe ist doch sehr gut ausgebaut.
Richtig. Wenn Sie in Marbach nach 22 Uhr nach Hause fahren wollen, stehen Sie auf dem Domplatz und kommen nicht mehr nach Hause. Mhm. Hervorragend ausgebaut. Ja. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine mit der Begegnungszone.
Also Moment, da müssen wir mal nachhaken. Also okay. Sie sagen, dass die Erfurter Verkehrsbetriebe, dass das ÖPNV-Netz nicht gut ist in Erfurt.
Doch, doch, es ist gut, aber es ist nicht ausreichend.
Okay.
Na, also gut ist es, ohne weiteres. Die Taktzeit tagsüber überhaupt kein Problem. Die Ortschaften sind auch zu erreichen tagsüber, aber das hört alles irgendwo auf, wenn es später wird oder ganz früh ist. Und auch tagsüber sind mitunter große Taktzeiten drin. Also Sie sind ja, ich sagte Ihnen vorhin, ich bin liberal, weil ich individuelles Leben möchte, dass Menschen individuell leben können. Sie müssen nicht unbedingt öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Sie müssen auch die Entscheidung haben, alles andere machen zu können, mit dem Fahrrad fahren zu können oder mit dem Auto fahren zu können. Und wenn Sie eine Begegnungszone in Erfurt haben, müssen Sie, wenn Sie mit dem Auto nach Erfurt kommen oder auch Tourist sind, auch die Möglichkeit haben, Ihr Auto abzustellen. Und wenn es geht, nicht für 30 Euro am Tag. Und das ist im Moment das Problem der Begegnungszone. Wenn wir die machen, brauchen wir außenrum, um die Begegnungszone rum, genug Parkflächen.
Das also ist Sie sagen und Parkhäuser begegnen. Und Parkflächen. Da gibt es ja nun jetzt am Libertor, soll ja ein Parkhaus gebaut werden. Es sind Parkhäuser geplant. Das würden Sie befürworten?
Ich würde befürworten, dass Parkhäuser geplant und gebaut werden. Noch mehr würde ich allerdings befürworten, wenn der Außenring mit Parkflächen belegt wird und sich ÖPNV mit diesen Parkflächen so arrangieren könnte, dass eben ein Ticket in die Stadt dann kostengünstiger wäre, wenn man das Auto dort stehen lässt, als wenn man ins Parkhaus fährt in der Stadt.
Also die Idee zu sagen, am Stadtrand zu parken und dann mit dem öffentlichen Personennahverkehr in die Stadt zu fahren, gerade Touristen, Leute, die einkaufen am Wochenende, das Grundkonzept finden Sie gut?
Ja, finde ich sehr gut. Mhm. Aber man muss auch jedem ermöglichen, der in die Stadt direkt muss, sei es zum Arzt oder sonst wohin oder eben Erfurter, die in der Stadt arbeiten, dort auch hinfahren zu können. Und da muss es auch wieder möglich sein, dass diese Parker, die jetzt im Moment berufstätig sind und im Außenbereich der Stadt parken, kostengünstig oder völlig kostenlos, das muss auch so bleiben. Ich kann nicht alle Parkflächen auf Gebühren erhöhen, dass jeder, der hier arbeitet, einen halben Tag für die Parkgebühr arbeitet. Das meinen wir mit Parken und Gebühren und Begegnen. Beides muss möglich sein.
Sie schreiben, Events genießen, ja zum schnellen Bau der Multifunktionsarena. Da würden Sie vielleicht alle anschließen, ja, das Ding muss jetzt endlich gebaut werden. Sie befürworten die Multifunktionsarena, haben also keine Angst, dass dieses Grundkonzept, das kommt ja aus der Tourismusförderung, funktioniert. Da sind Sie zuversichtlich?
Wir befürworten die Multifunktionsarena als FDP, sind auch zuversichtlich, dass das Konzept funktioniert, aber nicht, wenn die Stadt es betreibt. Also die Stadt muss aus Betreibergesellschaft raus aus dem Ganzen. Sie muss es in professionelle Hände geben, wie die Messe.
Also die Stadtverwaltung ist unprofessionell, heißt das im Umkehrschluss?
Nein, das heißt es nicht, sondern die Stadt muss sich auf die Aufgaben beziehen, die für die Stadt nötig sind, die Pflichtaufgaben. Mhm. Und eine Multifunktionsarena gehört nicht zur Pflichtaufgabe einer Stadtverwaltung.
Wird ja ausgeschrieben, das ist ja gar nicht unbedingt die Diskussion. Aber,
war ein Gedanken, es war ein Gedankenspiel mit drin, eine ganze Zeit.
Aber die Idee, dass da müssen ja auch Events laufen, die nichts mit Sport zu tun haben, ganz müssen Touristen viele, ja. Von außerhalb kommen, da ja. Glauben Sie, das funktioniert?
Ich glaube, das funktioniert. Die Messe funktioniert ja auch. Und die Messe sagt immer, sie braucht Erweiterung, sie braucht größere Flächen. Ich glaube, die beiden zusammen sollten gebracht werden.
Ja, die Messe ist ja so als Betreiber auch im Gespräch. Richtig. Und wird ja so präferiert. Also da konnte man ja schon so erste Synergien erleben. Also wenn die Messe AG, die Erfurter Messe AG das betreibt, das fänden Sie denkbar?
Fände ich denkbar und fände ich auch sehr sinnvoll.
Dann zum nächsten Punkt, Kinder wählen, gebührenfreie Kindergartenplätze. Das ist ja klassische SPD-Position. Viele Parteien sagen, dass auch die SPD also am besten komplett gebührenfreie Kindergartenplätze. Ist das zu finanzieren, wenn Sie sagen, keine Schulden? Lässt sich das machen?
Ich hatte vorhin schon gesagt, immer auswählen, wofür ich das Geld ausgebe. Und frühkindliche Bildung ist ganz, ganz wichtig. Bildung ist das, worin wir investieren müssen am allermeisten. Und Kindergartenplätze sind genau die frühkindliche Bildung. Deshalb war unser Ansatz, zumindest das letzte Jahr vor der Schule kostenfrei zu gestalten, damit auch jeder sagen kann, ja, da müssen Sie Ihr Kind hingeben, weil es ist kostenfrei. Und es gibt nicht immer dieses, ich kann mir es nicht leisten oder so. Das muss unbedingt sein. Die FDP steht für sowas. Das heißt immer, sie ist SPD-Politik, aber die FDP will genau frühkindliche Bildung, weil Bildung ist das A und O einer Gesellschaft.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt, also ein Unternehmen leicht gemacht, willkommen für Ideen. Das ist jetzt, damit könnte ich erstmal gar nichts anfangen. Unternehmen leicht gemacht, willkommen für Ideen. Das könnte so ein Werbespruch sein für...
Ja, ist auch wie eine Überschrift, die eigentlich heißt, Klein- und Mittelständler, die neue Ideen haben, sind hier willkommen und sollten unterstützt werden von der Stadtverwaltung.
Das ist eine Erwartung, die Sie formulieren?
Das ist, nein, das ist nicht eine Erwartung, das ist ein Muss. Ich muss genau den kleinen Mittelstand, von dem wir hier in Thüringen leben, immer stärker unterstützen. Und gerade die brauchen ja die Unterstützung. Große Unternehmen, die kommen mit einer ganzen Crew von Marketingleuten, die wissen, wie es geht. Aber der kleine Mittelständler, der jetzt sagt, oh, ich habe eine ganz neue Idee oder ich will mich jetzt nach dem Studium selbstständig machen, der braucht die Hilfe der Verwaltung. Worauf muss ich achten? Welche Gesetzlichkeiten muss ich beachten? Was brauche ich für Unterlagen, für Genehmigungen? Das muss hier unterstützt werden. Und da wollen wir unbedingt, dass Verwaltung das sagt, also hier tue ich was.
Ein großer Bereich ist ja in Thüringen die Kreativwirtschaft. Die ist von den Umsätzen, laut einer aktuellen Studie, setzt sie mehr Geld um als das Gaststätten- und also Übernachtungsgewerbe, also Hoteliers. Das ist ein großer Bereich. Da zählt natürlich auch Mut dazu, Entscheidungen zu treffen, der Kreativwirtschaft das auch möglich zu machen. Ist der Verwaltung, sind da Stadträte mutig in ihren Entscheidungen in Erfurt, solchen Unternehmen der Kreativwirtschaft zum Beispiel auch Raum zu geben? Wie ist da Ihre Beobachtung?
Also ich glaube, die Stadträte sind mutiger als die Verwaltung selber bei vielen Sachen. Und deshalb muss es auch so sein, dass Stadträte entscheiden dürfen. Dann würde das so sein. Mhm. Dann würde mehr Raum gegeben werden, ganz sicher. Ich beobachte zum Beispiel durch die Stadtverwaltung auch immer so eine Verzögerungstaktik in bestimmten innovativen Verfahren. Also mir fällt jetzt zum Beispiel der Herr Schoppe ein, der diesen Solarpark machen wollte. Marienhöhe da oben, da hat er ja vorher mal angefangen. Das wird über Jahre verschleppt. Wir hätten in Thüringen die Ersten sein können, die so einen Solarpark gemacht haben. Voriges Jahr wurden bundesweit Magdeburger ausgezeichnet dafür, weil das in der Verwaltung verschleppt wird. Ich weiß nicht warum, manchmal ist es völlig unlogisch, der Stadtrat sagt, das ist zu fördern und die Verwaltung macht es trotzdem nicht.
Also Sie, das ist ja ein harter Vorwurf, passieren. Dass die Verwaltung verschleppt und blockiert. Ja. Das ist schon
eigentlich... Also in dem Falle nachweisbar, ist ein harter Vorwurf, auch sehr ärgerlich.
Chancen hätte es gegeben, Heizwerk. Chancen hätte es gegeben, neues, das alte Schauspielhaus, was ja seit langem leer steht. Defensionskaserne, könnte man sich auch drüber streiten. Sind da Stadträte wirklich mutig? Weil dann hätten sie ja schon lange mal eine Entscheidung fürs alte Schauspielhaus treffen können oder fürs Heizwerk zu sagen, ja, liebe LEG, mach doch da mal was rein. Das ist von Städtebauförderung, ist die Hülle saniert worden, steht da seit Jahren leer. Da muss doch also auch eine Stadt Einfluss nehmen und da müssen doch Stadträte auch mal sagen, wir wollen jetzt da mal was tun und treffen eine mutige Entscheidung.
Ja, die mutigen Entscheidungen werden auch häufig getroffen. Aber was haben Sie für eine Chance als Stadtrat, wenn die Verwaltung Ihnen die Zuarbeit nicht macht? Wir haben zum Beispiel auch diese Erweiterung Thüringenpark. Das ist für mich sowas, wo ich immer sage, das geht so hin und her, da sind wir wahrscheinlich auch die Stadträte noch zu wenig mutig. Wir könnten in Erfurt viel mehr machen. Wir hatten damals dieses Outlet-Center, das im Schlachthofbereich sein sollte, wurde abgelehnt. Ich weiß nicht, aus welchen Ängsten. Wir haben die Angst, wenn der Thüringenpark sich erweitert, dass dann in der City nichts passieren würde. Verstehe ich nicht. Es ist eigentlich der Internethandel, der die Konkurrenz ist und nicht City gegen Thüringenpark. Also mitunter sind auch Stadträte noch ein bisschen zu zögerlich. Und da liegt es eben wirklich auch daran, wie ist die Zusammensetzung des Stadtrates. Je mehr sie haben, die zögerlich sind und die eben andere Projekte, wo sie sagen, okay, was eben sozial ist, das ist viel besser, was auch immer sozial dann benannt wird, je mehr die das favorisieren, wird bei solchen Sachen, bei unternehmerischen Entscheidungen mit zu wenig Mut gehandelt. Da fehlen einfach die Liberalen im Stadtrat.
Sagt Gisela Spamberg und sie will in den Stadtrat. Weitere Themen besprechen wir nach einer kurzen Musik von Agnes Obel. Musik. Gisela Spamberg steht auf Listenplatz 4 für die FDP. Am 25. Mai ist es möglich, sie zu wählen und natürlich auch viele andere Kandidatinnen und Kandidaten. Denn man kann ja panaschieren und kumulieren. Das heißt, bei einer Partei drei Kreuze machen oder einzelne Leute auch von unterschiedlichen Parteien ankreuzen. Das ist alles möglich. Und wir versuchen zu informieren mit Kurzporträts, mit 60-Sekunden-Tracks und mit ausführlichen Interviews. Und eins dieser ausführlichen Interviews ist ein Gespräch mit Gisela Spangenberg. Wir sind das 10-Punkte-Programm mal durchgegangen, Frau Spangenberg, und haben noch nicht alles und ein paar Sachen, die Ihnen am Herzen liegen, ist ja auch die Umweltzone. Die wollen Sie weghaben. Da könnte man sagen, wieso sind Sie nicht für den Schutz der Umwelt oder warum wollen Sie die Umweltzone in Erfurt weghaben?
Ich bin für den Schutz der Umwelt. Ich bin dafür, dass wir in Erfurt wirklich reine und gesunde Luft atmen. Aber ich bin auch für Maßnahmen, die genau dafür sorgen. Und die Umweltzone ist eine Maßnahme, die einen verwaltungstechnischen wahnsinnigen Aufwand nach sich gezogen hat, die wieder in das Leben vieler Menschen eingegriffen hat, die andere Autos oder sich die Plaketten beschaffen mussten, die also wieder etwas von Menschen verlangt und aufzwingt, aber am Ende keinen Effekt hat. Es ist mehr Effekt, wenn ich zum Beispiel diese umweltsensitive Verkehrssteuerung einführe und an bestimmten Engpässen von Erfurt die Verkehrssteuerung so mache, dass gar nicht erst der Ausstoß entsteht an Autos. Also durch die Autos. Und zum anderen ist auch der Hausbrand wesentlich gefährlicher in vielen Ecken als das Auto selbst. Also man sollte Maßnahmen einführen, die die Bürger nicht belasten, sondern entlasten und für reine Luft sorgen.
Was ist gefährlicher? Haus?
Hausbrand. Also ich habe zum Beispiel, wir wohnen in Marbach. In Marbach wird alles verbrannt in den Haushalten, was irgendwie in Öfen geht.
Echt?
Also durchaus auch toxische Sachen. Wir haben mitunter abends, ja, echt, noch den Geruch aus DDR-Zeiten. Wer den noch kennt, im Oktober, November, den haben wir mitunter abends in Marbach. Das ist ganz bestimmt viel gefährlicher und ganz bestimmt viel giftiger als das, was wir als Verkehrszone eingerichtet haben in Erfurt.
Das ist natürlich interessant. Also ich dachte, es ist in Marbach attraktiv zu wohnen, das ist schön, das ist idyllisch, aber
richtig,
da wird noch der Dreck
richtig,
verbrannt.
Aber es wird in den Haushalten des alten Ortes, nennen wir das immer so, doch noch ganz viel verbrannt, was nicht in die Öfen gehört.
Tempo 30, bürgernah statt Willkür. Also Sie wollen, dass Tempo 30 überall eingeführt wird?
Nein. Wir wollen, dass Tempo 30 überall da eingeführt wird, wo die Bürger es wollen. Und nur da. Also
Verkehrsregeln
nicht,
nach Bürgerwillen wieder.
Ja, da, natürlich.
Aha.
In den Ortrandbereichen zum Beispiel gibt es ganz viele Zonen, wo die Bürger darum kämpfen, dass Tempo 30 eingeführt wird, weil eben dort auch Kinderspielplätze und sowas sind. Da kommt das irgendwie nicht zustande. Und im Stadtzentrum fangen wir an und machen Tempo 30 Zonen. Wobei ich es nachts gut finde. Also von mir aus könnte der ganze Ring nachts flächendeckend Tempo 30 sein. Aber das ist eine Willkür. Hier ein Stück Tempo 30, dort ein Stück Tempo 30 und da, wo es die Bürger wollen, gerade nicht Tempo 30. Das ist nicht unser Wille, sondern die Bürger sollen bestimmen, wo Tempo 30 hin soll.
Jetzt haben Sie gesagt, wir, damit meinen Sie die FDP-Fraktion. Wenn ich Sie jetzt wähle, wofür würden Sie sich einsetzen, ganz persönlich? Was ist Ihr Steckenpferd oder Ihr Kampfziel oder wie man es auch nennt, Ihre Leidenschaft, wofür Sie sich im Stadtrat einsetzen? Ist es das Thema Verkehr oder was sind so Ihre speziellen Themen? Man kann sich ja als ehrenamtlicher Stadtrat auch nicht mit allem beschäftigen. Sie haben das beschrieben, wie schwierig das ist, sich in alle Unterlagen einzuarbeiten. Was würde denn Ihr Spezialgebiet werden, wenn Sie ab dem 25. Mai im Stadtrat sitzen würden?
Also genau dieses Thema Umweltzone wäre eins, worum ich mich kümmern würde. Und mir ging es auch ganz, was ich vorhin schon gesagt habe, darum, die Kindergartenplätze kostenfrei zu machen. Mhm. Und da geht es um Gestaltungsmöglichkeiten. Ich muss im Haushalt einiges umschaufeln, um genau dieses Geld zu haben. Natürlich bekommt die Stadt immer Zuweisungen für Kindergartenplätze, die sind aber nicht zweckgebunden. Die kann die Stadt auch anders einsetzen. Und das wäre so mein Anliegen, dass wir erstmal die Kindergärten, die da sind, sanieren, schauen, den Ort schaffen, ob auch genug da sind und dann wirklich mindestens das letzte Jahr Kindergarten kostenfrei bekommen. Das wären so die zwei Hauptschwerpunkte.
Frau Spangenberg, ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute, viel Spaß und ja, dann werden wir uns vielleicht nach der Wahl widersprechen und werden sehen, ob Sie im Stadtrat sitzen. Wenn nicht, bleiben Sie weiter Mediatorin und sind ja dann bis September noch im Thüringer Landtag.
Vielen herzlichen Dank, Herr Rosa.
Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.
Danke.
Das war Gisela Spangenberg.